und herzlich willkommen bei dieser Affenhitze zum brettspieligsten Brettspiel-Podcast diesseits und jenseits des Äthers. Alles außer Toplisten. Ihr habt gerade gemerkt, mein Gehirn ist schon beim Schmelzfaktor angekommen. Und trotzdem haben wir Lust, heute mit einem total lieben Gast über Brettspiele zu sprechen. Und diesen Gast, diese Gästin, kennt ihr bereits, denn sie kommt aus einem Ort, Achtung, den habe ich mir für heute vorgenommen, richtig auszusprechen, Westoverledingen. Und das ist nämlich Sarah von den Meeple-Piepeln aus WOL. Hallo Sarah.
Ja, hallo. Also ich bin total begeistert. Also ich glaube, das war das erste Mal richtig. Vielen lieben Dank, dass du da Zeit und Initiative reingesteckt hast, das jetzt zu lernen.
Ja, unverhofft kommt oft und es gehört ja auch mittlerweile ein bisschen zum Respekt, da wir nur beide heute zu zweit in diesem Studio sind, dich nicht so verprellen, dass du dir einfach den Kopfhörer von den Ohren reißt und abhaust und dir denkst, hey, du Lutscher, mach doch alleine. Nein, wir wollen heute ein bisschen Spaß haben und haben uns deswegen als übergeordnetes Thema die Partyspiele rausgesucht. Und das ist deswegen so, weil ihr auf eurem Instagram-Account eine, wie ich finde, ganz lohnende und hilfreiche Initiative gestartet habt. Ihr habt nämlich dort das Brettspiel-Lexikon. Lasst uns doch erstmal ein bisschen darüber reden. Was sind denn eure Ideen mit dem Brettspiel-Lexikon? Für wen ist es? Und was soll es denn als Hilfe bieten?
Ja, das ist eigentlich aus unserem Spieletreff, der jetzt ja seit letztem Jahr August gestartet ist, entstanden. Und da hat man natürlich mit absoluten Profis zu tun, so wie wir das sind. Wir sind in der Bubble drin. Wenn ich dir jetzt sage, wir spielen Worker-Placer mit leichtem Deckbuilding, dann weißt du genau, ah, okay, das kommt auf mich zu.
Super, lass uns Anak spielen.
Oder Dune.
Genau.
Aber wir haben natürlich auch Leute, die nicht in der Bubble so drin sind, die einfach da völlig unvoreingenommen kommen. Wenn man die fragt, was spielst du so, dann kommt manchmal tatsächlich noch so Monopoly oder so diese Spiel des Jahres Geschichten, also eher leichtere Spiele, und die können natürlich mit diesen ganzen Begrifflichkeiten nur sehr wenig anfangen. Und um die so ein bisschen an die Hand zu nehmen, haben wir gedacht, wir machen jetzt so alle paar Wochen mal Beitrag zum Brettspiellexikon und erklären das mal. So, am Anfang haben wir zum Beispiel Komplexitätsstufen erklärt. Das finde ich immer ganz hilfreich, wenn jemand reinkommt und ich frage, ne, was spielst du so für Spiele? Dann erkläre ich dem schon so, okay, Spiele lassen sich so in Kinder-, Familien-, Kenner-, Expertenspiele einteilen. Ich sehe dich jetzt eher so im Familienbereich oder leichter Kenner, und ich sage, die Spiele kommen da auf den Tisch, da halte ich man dran. Das glaube ich, dass das hilfreich ist, um so in diese Welt und das Vokabular, was da benutzt wird, reinzukommen.
Wir vergessen ja manchmal, dass wir mit Begriffen selbstverständlich umgehen, denn wir haben uns auch eine Fachsprache angeeignet, die ganz viele Anglizismen hat, die wir dann einfach so in unseren Austausch übernehmen. Worker Placement hast du bereits gesagt. Aber selbst wenn ich den deutschen Begriff Arbeitereinsatzspiel nutzen würde, ist das für viele einfach noch eine sehr abstrakte Idee. Ja, und euer Brettspiellexikon hilft da so ein bisschen, sich schlau zu machen auf eine sehr nette Art und Weise. Es sind immer 3 bis 4 Seiten, in denen ihr in so eine Struktur vorgeht, erstmal zu gucken, den Begriff zu erklären, Beispiele zu liefern und dann so dieses Gefühl zu geben, jetzt bist du ein bisschen schlauer, wenn du das gelesen hast. Und euer letzter Artikel, der handelt eben von Partyspielen, und den habe ich besonders gern gelesen, weil ich ein, wie ich finde, noch ungeschliffenes Verhältnis zu Partyspielen habe. Da kommen wir später drauf nochmal zurück, denn es geht von Partyspiel zu Partyspiel unterschiedlich, wie ich auf so ein Spiel reagiere. Aber lass uns doch erstmal drüber sprechen, was glaubst du denn, was ist denn der Charakter eines Partyspiels?
Also ich glaube, im Vordergrund steht einfach, dass viele Menschen auf einfache Art und Weise Spaß haben können. Und vor allem auch das jetzt gerade auch so im Spieletreff, Leute, die sich eben nicht kennen und die nicht sich einfach an den Tisch setzen können und losquatschen können, die so keine gemeinsame Vorgeschichte haben, dass die einfach einen schönen Abend haben können. Auch das Positive, dass das im Vordergrund steht. Also dass man sich eben wohlfühlt und dass man ja, mit positiven Gefühlen nach Hause kommt. Auch wenn man sich da vielleicht manchmal zum Horst macht, aber dass das so ein Miteinanderlachen und kein Auslachen ist. Genau, dass es alles locker ist. Und dass, wenn man jetzt so ein Expertenspiel spielt und jemand ist da am Grübeln, dann heißt es so, wird jetzt nicht geredet. Aber bei Partyspielen ist es durchaus erlaubt und erwünscht, dass man auch mal so ein bisschen Smalltalk und so ein bisschen abseits des Spiels abschweifen darf, würde ich sagen.
Genau, Spaß steht im Vordergrund und die Partyspiele sind auch darauf ausgerichtet, dass sie eben genau in dieser Personenzahl dann gut zünden, die man normalerweise so als Schwierigkeit empfindet, wenn man eben auf das klassische Gesellschaftsspiel zurückgreift, auf das Kennerspiel, das du mit, am besten mit 4 Personen spielst oder 5 Personen. Und da ist das Partyspiel natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, wir sind 8 Leute, gar kein Problem, lass uns etwas zusammentun. Freude im Vordergrund und wie ich auch finde, ein wichtiger Aspekt eines Partyspiels ist ein extrem leichter Zugang zu den Regeln, sodass du nach einem minimalen Erklärungsaufwand sagen kannst, ach komm, wir fangen einfach mal an.
Genau, so die niedrige Hemmschwelle und ich finde so Partyspiele, es kommt natürlich immer aufs Spiel an, ist so der kleinste gemeinsame Nenner, wenn man Leute an den Tisch bringen will und was spielen möchte. Also selbst Leute, die sagen, ah nee, Brettspiele kann ich gar nichts mit anfangen, aber ja, komm hier, das geht eine Viertelstunde, probier das mal und dann sind meistens doch dann alle dabei.
Und meistens mit einer viel besseren Laune, als die vorher noch hatten. Weil, also mir helfen Partyspiele tatsächlich auch so ein bisschen angestauten Tagesdruck loszuwerden. Gibt mir die Möglichkeit, laut zu lachen, Dinge loszulassen. Und eigentlich ist es, ja, also ein gut ausgewähltes Partyspiel ist wie eine 25-minütige Therapie, bei der man sich hinterher frei und wohler fühlt.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn ich sage Meeple People WOL, dann sind das natürlich immer 2 Personen, Sarah. Außer dir ist natürlich auch noch deine Freundin, Organisatorin, Partnerin und beste Spielgefährtin Debbie mit dabei. Wenn ihr euch die Menge der Partyspiele anguckt, siehst du da verschiedene Kategorien?
Ja, es ist natürlich völlig unterschiedlich. Und es hat natürlich auch trotz der leichten Einstiegshürden manchmal doch, dass dem einen das mehr gefällt und dem anderen das. Wir haben das unterteilt in Wort- und Kommunikationsspiele, Zeichen- und Kreativspiele, Bluff- und Deduktionsspiele, Geschicklichkeits- und Reaktionsspiele und Quiz- und Fun-Spiele.
Da muss ich nochmal gerade nachfragen, hast du gesagt Blood- und Reaktionsspiele?
Bluff.
Soll Blut... Bluff- und Reaktionsspiele. Würdest du in diese Kategorie auch solche Spiele einordnen, in denen Social Deduction eine Rolle spielt? Auch so wieder ein Begriff, den wir selbstverständlich benutzen. Also Spiele, in denen wir versuchen, über die Reaktion, über die Handlungen anderer Personen abzuleiten, welche Rolle sie möglicherweise haben oder was ihr Ziel ist?
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Da habe ich mir auch heute Gedanken drüber gemacht. Und ich weiß, dass in vielen Schulen zum Beispiel dieses ganz klassische Werwölfe ganz heiß gespielt wird und dass die Schüler da sich immer freuen, wenn die Lehrer sagen, hier, wir machen die letzten 10 Minuten noch Werwölfe. Ich tatsächlich würde in meinem gehobenen Kennerkreis, auch sagen, dass Vizekraken irgendwie eine Art Partyspiel ist. Da kommt es wieder so ein bisschen auf dieses Niveau an. Ich habe gerade noch mal auf der Boardgame-Geek-Party-Hitliste geguckt. Da steht tatsächlich Blood on the Clock Tower ganz oben. Und da würde ich schon sagen, das hat so ein hohes Niveau, dass ich das jetzt nicht mit ungeübten Vielspielern an den Tisch bringen würde, weil das, ich habe eine Runde mal mitgespielt und das hat es wirklich in sich. Das ist schon krass.
Ein großartiges Spiel, aber Lachen, leichter Einstieg, wenig Regeln, auf gar keinen Fall. Da schaue ich auch kritisch drauf, eben auf diese Liste. Und da sind auch noch andere Spiele dabei, wo ich mir denke, boah, in meinem Verständnis hätte ich die anders eingeordnet. Lass uns doch tatsächlich mal an deinem Werwolf-Beispiel bleiben. Werwolf in der Schule, das ist unglaublich gefragt. Aber Werwolf in der Schule ist eine der undankbarsten Sachen, die du überhaupt machen kannst. Weil es ist ein Instrument, in dem ganz schnell sich herauskristallisiert, wer in dieser Klasse wenig populär ist. Denn das sind immer diejenigen, die in der ersten Runde sterben. Und eigentlich ist das schon ein aktiver Beitrag dafür, das Klassenklima noch schlechter zu machen. Außerdem ist es halt auch so eine Sache, dass es unglaublich ätzend ist für die Leute, die bereits ausgeschieden sind. Die müssen das dann durchgehen. Und gerade in der Gruppe, wo du eine Klassengröße hast, die dann doch relativ groß ist und nicht idealerweise 8 bis 10 Personen ist, da bin ich der Meinung, gibt es andere Spiele, die dasselbe Prinzip haben. Eins davon ist tatsächlich diese Werwolf-Harry-Potter-Variante. Man kann jetzt über Harry Potter denken, wie man möchte, aber das Spielprinzip ist total klasse, weil immer alle aktiviert sind und nach einer Runde weiß man im Prinzip schon, haben die Werwölfe oder die Death Eaters gewonnen oder hat eben das redliche Schulvolk gewonnen. Also noch einmal, ein sehr populäres, attraktives Spiel. Selbst allein in meinem Team gibt es 3 total ausgelutschte, ausgespielte Varianten von Werwolf. Aber schaut mal tatsächlich, ob ihr die Dynamik in einer Klasse, die sich nicht überall positiv begegnet, vielleicht nicht durch andere Dinge positiv gestalten könntet, indem ihr Werwolf weglasst.
Ja, das ist jetzt so ein Aspekt, den ich jetzt gar nicht auf dem Schirm hatte, aber da hast du natürlich recht. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen.
Aber lass uns mal von diesem sowieso schwierigen Bereich der Schule in den total angenehmen Bereich der Meeple People nach Westoverledingen gehen. Und ich kannte sogar die Postleitzahl 26810, ist das richtig?
Gibt es noch einen Sternchensticker dazu?
Ich kann es ja verraten, ich habe vor kurzem ein sehr umfangreiches, großes Passwort gebraucht und es musste aus 20 Zeichen bestehen. Also dachte ich mir nämlich doch, Westoverledingen kennt eh keine Sau, macht mal die Postleitzahl hinten dran.
Das ist ja großartig. Voll der Tipp. Jetzt nehmen alle Westoverledingen als Passwort.
Zurück zu eurem Spieletreff. Wenn ihr solche Partyspiele anbietet, was habt ihr denn da immer in eurer Auswahl dabei?
Also es ist eher so, dass weniger Partyspiele gespielt werden oder ich sag mal eher die nicht so lauten Partyspiele. Also ich glaube, wir hatten noch keine Runde Hits da oder dergleichen, weil die Leute, glaube ich, schon wissen, dass das dann irgendwie zu laut wird und die anderen stört. Es sind eher so kleine, feine Spiele, wo Kommunikation häufig auch im Vordergrund steht oder Zeichnen haben wir ganz viel. Ich habe tatsächlich mal unsere Rückblicke durchgeguckt und mal ein bisschen aufgeschrieben. Also so ein Dauerbrenner ist zum Beispiel So Clever. Da hat man ja dieses Kleeblatt mit den Begriffen, muss jeweils zwei Begriffe mit einem Wort verbinden, dann werden diese Begriffe wieder rausgenommen, gemischt und dann muss man das als Gruppe wieder zuordnen. Also im Grunde auch ein kooperatives Spiel, was ja irgendwie ganz nett ist. Skizzit wird ganz häufig gespielt, wo man ja schnell zeichnen muss, um den Begriff dann zu erraten. Just One ist auch so ein Dauerbrenner, den hatten wir freitags sogar noch auf dem Tisch, wo man möglichst nicht, eigentlich ist Just One so ein bisschen das Gegenteil von Dito, habe ich letztens irgendwie gedacht, wo man ja eben nichts Gleiches aufschreiben darf. Jetzt muss ich gerade noch beim Gucken, ja sowas wie The Same Game haben wir häufig, One Round, wo man im Grunde Begriffe so in einer Richtung legen muss. Crazy Words, Strike hatte JD mal mit, liebe Grüße gehen raus. Krakel Orakel, Ninja Academy. So, also alles so kleine, süße Sachen.
Ich glaube, dass momentan es zwei Kategorien gibt innerhalb der Partyspiele, die besonders, nee, eigentlich sind es drei Kategorien, die besonders attraktiv sind. Zum ersten sind das die von dir bereits erwähnten Wortspiele. Seit 2 Jahren glaube ich, dass wir nochmal so eine Renaissance der Zeichenspiele haben. Ja, und dann hast du selber schon gesagt, das laute Partyspiel, Hitster mit all seinen verschiedenen Fassungen von jetzt mittlerweile Rock über Bayern 1 bis zur Schlagerparade, bis zu den Summerhits. Ich habe schon komplett den Überblick verloren, weil ich mich aus diesem Phänomen jetzt rausgezogen habe, nachdem ich das Gefühl hatte, naja, jetzt wird der Markt einfach geschwemmt. Aber auch das Spielprinzip hat jetzt ja ganz viele neue Nachfolgerspiele herausgebracht. Wenn du dir jetzt anguckst, also jeder Verlag versucht, also eben eins dieser Musikspiele nochmal so auf den Markt zu etablieren und dann noch einmal über die App-Anbindung das Ganze so ein bisschen attraktiver zu machen. Ja, Dito hast du gerade schon genannt, steht momentan in der Diskussion zum Spiel des Jahres 2026 vielleicht. Und du hast auch einen Haufen anderer Spiele genannt, die mir auch im Zusammenhang mit den Spielen, den Partyspielen ja schon eine wahnsinnig gute Zeit gemacht haben. Ich wollte mal fragen, wo siehst du denn die Grenzen von Partyspielen? Du hast vorhin schon gesagt, es gibt Leute, die wollen nicht ein Vollhorst aus sich machen.
Ja, also ich bin auch immer so ein Fan davon. Ich erkläre vorher das Spielen und meistens hat man ja so Leute, die dann sagen, ja, ich kann nicht erklären oder ich kann kein Pantomime, aber meistens muss man die so ein bisschen schubsen. So, und dann haben die nachher auch Spaß. Es ist aber so ein bisschen so eine Bauchsache. Aber ich weiß zum Beispiel, es gibt ja so Spiele, Cards Against Humanity, im Deutschen heißt es, glaube ich, Kampf gegen das Spießertum, wo man so eine Frage stellt mit einer Lücke drin und dann muss man das mit wirklich derben Karten, die man auf der Hand hat, füllen und was dann irgendwie am witzigsten ist, in Anführungszeichen, gewinnt dann. Und da habe ich schon Runden mitgespielt, auch mit Leuten, die sich nicht kannten, wo dann die Spielleiterin gesagt hat, so, wenn ihr Begriffe auf der Hand habt, die euch nichts sagen und ihr wollt euch jetzt nicht outen, dass ihr das nicht kennt oder die euch in irgendeiner Weise negativ triggern, dann legt die einfach ungesehen in die Schachtel, nehmt euch was Neues, ne, und hat natürlich vorher auch erklärt, worum es in diesem Spiel geht und wenn sich da jemand unwohl fühlt, auch während des Spiels, dass er dann bitte einfach rausgehen soll. Da sehe ich zum Beispiel Grenzen oder auch Berührung. Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade an Twister oder auch, ich habe letztens im Spieletreff in Aurich, haben wir Tralafiti gespielt. Und da musste man dann einen Partner aus dem Gegnerteam als Marionette benutzen, um dann Begriffe darzustellen. Und wenn jemand das nun mal nicht mag, dass fremde Leute ihn anfassen, das ist ja auch wirklich ein heikles Thema, ich finde, da muss man das dann auch berücksichtigen. Und wenn jemand dann sagt, so, ja, nee, da fühle ich mich jetzt gar nicht wohl, dann darf da auch keine Diskussion auftreten.
Ich glaube auch, dass es bei Partyspielen insbesondere ganz wichtig ist, immer die Tür aufzulassen für die Person, die aussteigen möchte. Ich meine, das würdest du bei einem Brass Birmingham nicht machen, dass nach einer Stunde eine Person sagt, du, das ist gar nichts für mich, ich höre dir jetzt auf. Also das wäre tatsächlich auf vielen Ebenen ein konventioneller Bruch und würde wahrscheinlich lang zum Gesprächsthema sein. Aber bei Partyspielen, gerade du hast Tralafitti gebracht, da malst du ja zum Beispiel auch auf dem Rücken anderer Personen. Also das ist tatsächlich ein Partyspiel mit Vollkörpereinsatz teilweise. Da sollte es immer möglich sein, dass ihr sagt, wenn du das Gefühl hast, hey, das ist nicht für dich, dann steig einfach aus. Denn es gibt auch Leute, die erkennen einfach, dass sie dann zum Beispiel dieses Erklären von Begriffen nicht mögen oder dass es sie vielleicht auch langweilt, sich die Gesichter anderer Personen anzugucken und sagen, naja, das ist jetzt nicht meine Kragenweite. Also mein Tipp, immer zu sagen, hey, das ist ein Angebot, es soll Freude machen, wenn es eben keine Freude macht. Steig aus, tu etwas anderes, das ist vollkommen okay.
Genau. Es ist ja häufig auch so, dass die Runden dann so schnell vorbei sind oder die Gruppen so groß, dass es überhaupt kein Problem ist, wenn man dann aussteigt oder vielleicht sogar jemand Neues noch dazukommt. Ja, Partyspiele sind einfach ja auch flexibel, was das angeht.
Wir haben euch gefragt im Vorfeld dieser Aufnahme, was sind denn eure liebsten Partyspiele? Und ich werde das mal jetzt versuchen zusammenzufassen. Hitched up. Just one. Green team wins. Top 10. Top 10. Time's up. Crackle a rockle, Dito. One round compatibility, get trapped. Tralafitti, grab the mic, fix it, flip sad. Also an eurer Top 1 steht auf jeden Fall Hitster. Das war das am meisten genannte Spiel und unterstreicht auch noch einmal, dass das momentan wirklich eine Geldmaschine ist. Und ich weiß nicht, Sarah, wie ist dein Verhältnis zu Hitster?
Gespalten. Also ich feiere dieses Spielprinzip. Also die Leute, die sich das überlegt haben, die haben den Erfolg einfach auch verdient, weil es einfach so innovativ und neu ist. Und dieses in Erinnerung schwelgen, auch so, da habe ich damals fürs Abi gelernt und so. Ich bin aber jemand, der unwahrscheinlich lange braucht, um Lieder zu erkennen. Wenn ich das mit meiner Freundin spiele, die innerhalb von 2 Takten weiß, was das für ein Lied ist, ist das immer ein bisschen deprimierend. Aber ich feiere die Rock-Edition, weil da habe ich jetzt auch ein paar Chancen.
Für mich war auch das erste, das klassische Hitster, ein totaler Meilenstein, den ich sehr gesuchtet habe. Und an dieser Stelle, also ich verrate es jetzt dir, uns hört ja niemand zu, außer uns beiden hier. Ich hatte mich damals vor vielen, vielen Jahren bei Wetten, dass beworben mit einer Kandidatenwette, dass ich nämlich schaffe, in den ersten 3 Sekunden ein Lied zu erraten. Habe mich da mit meinem Vater beworben. Wir wurden allerdings abgelehnt. Und für mich ist jetzt da eben genau das, nochmal dieses Zuhören. Bam, die Erinnerungstür geht auf. Und Musik hatte eine ganz, ganz große Bedeutung für mich in meinem Leben. Das war eine Leidenschaft, der ich sehr lange nachgehangen bin. Und Hitster war für mich dann einfach nochmal dieses Zurückbesinnen in die 4000 Langspielplatten, die zu Hause waren, aus denen ich dann täglich ausgewählt habe. Waren nicht alles meine, die meisten waren mein Vater. Aber das war schon ein totaler Schatz, mit dieser Sammlung aufzuwachsen.
Ja, cool.
Nochmal zurück zu euren Lieblingstiteln. Unermüdlich scheint Krakel-Orakel mittlerweile zu sein, obwohl das ja erst 2 Jahre auf dem Buckel hat, unterstützt dann auch nur so diese Idee der Renaissance der Malspiele. Wenn man sich dann jetzt anguckt, dass auch im Feld dieses Krakel-Orakels Erfolgs jetzt natürlich auch schon eine Erweiterung gekommen ist, dann diese, ja, wie ich finde, diskutablen oder bis unsäglichen Ü18-Varianten eines Partyspiels, in dem es dann nur darum geht, möglichst schlüpfrige oder nicht jugendfreien Dinge darzustellen. Top 10 ist ein Titel, der immer wieder von euch genannt wurde. Time's Up scheint immer noch ein ganz heißer Kandidat zu sein. Da ist ja auch Tralafitti, ihr habt das ja auch dargestellt. Also da ist schon eine Nähe dieser beiden Spiele, wobei Tralafitti natürlich hier noch was ordentliches was draufsetzt. Ja, und dann Dito wurde genannt. Es wurde Just One genannt, wovon du auch schon gesprochen hast. Green Team Wins, One Round, Compatibility, das habe ich noch gar nicht gehört, da muss ich selbst nachschauen. Grab the Mic als diese Ich sing mir selbst ein Musiklied-Variante. Dixit als eins der ersten Erzählspiele, das durch Bilderkarten gesteuert wurde. Ja, und interessanterweise denkt auch jemand, dass Flip 7 ein Partyspiel ist. Wie denkst denn du darüber?
Also mein Verhältnis zu Flip 7 ist etwas angespannt. Ich habe es, glaube ich, jetzt 2-3 Runden gespielt und es tut mir leid, aber ich hab's, mich hat's nicht gecatcht so. Also, ja, nee, sorry. Also es ist niedrige Einstiegshürde, man kriegt viele Leute an den Tisch, es sorgt immer für Spannung. Also eigentlich geht's schon in Richtung Partyspiel, es fehlt mir dann ein bisschen die Interaktion. Man hat zwar diese Karten, wo man Leuten so ein bisschen eins auswischen kann, das geht da schon in die Richtung. Aber es ist einfach mehr so ein Push-Your-Luck-Ding. Ich bin tatsächlich ein Fan von Abgestaubt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das hat ja irgendwie so einen ähnlichen Mechanismus mit diesem Aufdecken. Aber ich nehme dann den Leuten direkt was weg. Es ist super bunt und niedlich illustriert. Das ist so das, was ich mir dann gegönnt habe.
Ja, also bei mir ist tatsächlich auch ein Kartenspiel, ein Glücksspiel. Das Partyspiel-Moment hat mich dann tatsächlich eher irritiert. Aber ja, unter diesem Aspekt, Spaß zu haben, größere Gruppen. Man kann es ja mit unglaublich vielen Personen spielen. Da wird es übrigens unsäglich langweilig. Dann würde es dann doch reinpassen. Ja, wir haben uns heute vorgenommen, 2 Spiele euch zu präsentieren. Sarah jeweils 2 Stück, ich jeweils 2 Stück, von denen wir glauben, die haben für unser Spielleben eine Bedeutung. Die mögen wir sehr gerne. Und Sarah, ich würde dir ganz gerne das Recht geben, das erste Spiel vorzustellen.
Ja, wenn ich darf, würde ich sogar 2 und noch so ein kleines Special-Spiel vorstellen, was wahrscheinlich jeder
aber
kennt.
Auf jeden Fall.
Weil damit haben wir hier zu Hause und eigentlich überall, da war ganz viel Spaß. Das waren mal 20 Euro, die ich investiert habe, aber das kommt natürlich dann zum Schluss. Ja, ich habe mir tatsächlich Gedanken gemacht, was ist nicht gerade in, was ist gerade gehypt oder so, sondern ich habe wirklich gedacht, was ist das, was bei uns immer wieder an den Tisch kommt, auf den Tisch kommt. Und womit kriege ich wirklich Leute, die auch eben nicht spielen, an den Tisch? Und mein erstes Spiel ist Tic-Tac-Boom in der Junior-Edition. Das möchte ich noch mal kurz dazu erwähnen. Junior, weil die andere Edition ist, das ist schon zu schwierig. Das ist im Piatnik-Verlag erschienen und der Autor ist Los Rodriguez, wenn ich das richtig ausspreche. Genau, und das ist im Grunde ein Wortspiel. Und da hat man ganz einfach einen Stapel Karten und auf diesen Karten stehen so Sachen drauf wie im Wohnzimmer, in der Garage, beim Bäcker, im Fernsehen. Und es geht dann darum, reihum, aiwa, dass jeder einen Begriff nennt und es darf natürlich kein Begriff doppelt genannt werden. Und der Clou dabei ist, dass man so eine kleine Bombe hat. Ich habe natürlich jetzt gerade erst vor Beginn der Aufnahme geguckt, ob die Batterie funktioniert und es funktioniert natürlich nicht, sonst hätte ich die noch hier einmal angemacht. Genau, wenn man dran ist, deckt man eine Karte auf im Wohnzimmer, drückt dann den Countdown an der Bombe und die hat so wirklich random eine Länge von 1-2 Sekunden bis über eine halbe Minute und dann geht die halt immer von einer Person zur anderen Person und man muss immer einen Begriff nennen und dann hat jemand den Begriff schon, die Bombe schon weitergegeben und dann sagen ja, nee, den Begriff hatten wir aber schon, dann geht das wieder zurück und dass dieses kleine Plastikding überhaupt noch funktioniert, ist ein Wunder, weil wie oft die schon über den Tisch geflogen ist. Ja, und das ist ein Spiel, was wirklich super einfach ist. Die Hürde ist super gering. Es ist absolut skalierbar von der Teilnehmerzahl. Und es ist nachher gar nicht mehr wichtig, wer gewinnt und wer irgendwie am meisten Punkte gemacht hat, sondern es ist einfach super lustig. Man kann gerade in Erwachsenenrunden auch abends nochmal ein Getränk dazu nehmen. Es funktioniert aber auch mit Kindern super. Wie gesagt, ist die Junior-Variante. Also haben wir schon mit sämtlichen Leuten auf den Tisch gehabt. Und wenn man zu späterer Stunde, dann geht es auch in die Ü18-Richtung vielleicht mal, auch in der Junior-Edition.
Ja, wenn ihr ein Partyspiel sucht mit Echtzeitcharakter und Echtzeit-Stresslevel durch das Ticken der Bombe, dann seid ihr natürlich bei Tic-Tac-Boom sehr, sehr stark unterwegs. Für mich ist das tatsächlich eine Runde zu stressig. Also ich kriege jetzt schon wieder Schweiß, wenn ich nur dran denke. Ich bin allerdings auch tatsächlich der Typ, der mit Zeitdruck in Spielen nur sehr schlecht umgehen mag. Ich kann zwar innerhalb eines gesetzten Zeitlimits da so meinen Gedanken nachgehen oder etwas fertig machen, aber wenn ich dann unter Zeitdruck performen muss, das ist dann schwierig für mich.
Mag ich eigentlich auch nicht. Ich habe letztens mit Debbie, übrigens ganz liebe an Debbie, liebe Grüße an Debbie, die liegt nämlich gerade krank zu Hause, habe ich mit Debbie Kitchen Rush gespielt. Und das hat mich völlig fertig gemacht. Das Spiel stand schon ewig auf meiner Wunschliste und ich wusste das, aber dann so in live habe ich gedacht, nee, um Gottes Willen, nee, das kann ich nicht. Aber bei diesem, das ist so cozy und wenn man was Falsches sagt, ist es auch nicht schlimm. Und wenn die Bombe dann hochgeht, dann lachen halt alle, aber irgendwie auch miteinander.
Das Spiel, das ich euch jetzt präsentieren möchte, und ich hoffe, du kennst es schon, wenn nicht, wäre es ein heißer Tipp für dich, ist ein Spiel, das auf das mexikanische Toten Erinnerungsritual zurückgreift. Es heißt auch dementsprechend Fiesta de los Muertos und es ist ein kooperatives Spiel, bei dem du eine verstorbene, berühmte Persönlichkeit zugewiesen bekommst. Das kann zum Beispiel Walt Disney sein, das kann Rosa Luxemburg sein, das kann Tupac sein, also es ist ganz, ganz unterschiedlich und deine Aufgabe ist es, zu deinem VIP, deinem verstorbenen VIP, einen Begriff zu assoziieren und ihn in einer zuklappbaren Kladde weiterzugeben. Die nächste Person bekommt dann natürlich nicht das Wissen, um welche Persönlichkeit es geht, sondern eben nur den Begriff. Also hätte ich jetzt Walt Disney genommen, schreibe ich da hinten Mickey Mouse. Du wiederum machst das auf und liest nur Mickey Mouse und beginnst jetzt zu assoziieren. Ja, woran denkst du? Vielleicht, du schreibst halt Minnie Mouse hin oder sowas, weil du vielleicht so unsicher bist, wohin die Reise gehen soll. Das Ganze wird 5-mal weitergegeben. Danach liegen diese Begriffe mit ihrem letzten assoziierten Begriff, der in der Regel sehr, sehr, sehr weit weg ist von dem, was ursprünglich drin war, und werden mit Begriffen, die auf dem Tisch liegt, abgeglichen. Das sind ja die ursprünglichen Begriffe, aber es sind auch noch falsche Begriffe reingemogelt. Da könnte also dann zu Walt Disney noch, wenn du Glück hast, Genghis Khan liegen. Dann ist es relativ klar, dass der nichts mit Mickey Mouse zu tun hat. Aber es könnte halt eben auch, jetzt fällt mir gerade nichts ein, jemand anderes sein, der in der Zeichentrickwelt eben halt besondere Fußspuren hinterlassen hat. Ja, und so löst du das auf, du hast so dann die Aufgabe, verschiedene Knochen zu sammeln und auch da ist am Schluss eben dieser, im Englischen nennt man das, glaube ich, den Comic Relief, also dieser Moment des Auflösens, bei dem sich dann so diese ganze Anspannung entlädt, bei dem man den anderen Vorwürfe machen kann, was für eine blöde Assoziation er denn genutzt hat oder Anerkennung schenken kann und sagen, natürlich, ich wusste schon von Anfang an, als ich das gelesen habe, war es mir klar, das muss es sein. Ja, also ein sehr kurzweiliges Spiel, das auch doch dazu einlädt, nach 25 Minuten einfach nochmal und nochmal gespielt zu werden, das sich eben auch gut spielen lässt mit einer Kombination aus Jung und Alt, weil eben halt die Persönlichkeiten so unterschiedlich sind. Also ich wüsste über Tupac wenig. Meine Töchter, für die war das gar kein Problem. Dafür haben die natürlich Probleme mit Rosa Luxemburg. Aber auch da kann man sagen, komm, gib mir noch einen anderen Begriff oder ich suche mir einfach einen Begriff. Also jetzt kann man so ein bisschen adaptieren. Und das ist für mich eben halt auch so eine gelungene Mischung aus Quizspiel, aus Assoziationswortspiel und eben aus Partyspiel und gefällt mir immer noch richtig gut. Und ich freue mich immer, wenn ich auf Menschen treffe, die das spielen möchten. Und das Spiel, das nennt sich auch selber in einem Untertitel, das unvergessliche Partyspiel. Ja, normalerweise denke ich ja, wenn man sowas was draufschreibt, dann muss man überzeugen, was nicht in der Schachtel drin ist. Aber in diesem Fall passt es tatsächlich.
Das klingt wirklich gut. Von dem habe ich noch nichts gehört. Da muss ich mal die Augen offen halten.
Fiesta de los Muertos von Antonin Bocara. Und bei Game Factory ist es rausgekommen. So, du hast ja aber versprochen, du hast noch eins und noch was Kleines.
Ja.
Bitteschön.
Genau. Ja, wie gesagt, ich habe überlegt, wo hatten wir am meisten Spaß mit? Und das nächste Spiel ist ein kleines Kartenspiel und es heißt, ich habe es mir aufgeschrieben, Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza. Du bist Fan?
Nein, ich bin überfordert.
Ja, ich nehme mich auch und eigentlich hasse ich dieses Spiel. Immer wenn Leute sagen, oh, lass das spielen. Ich habe dieses Spiel selbst gar nicht. Wir haben es aber schon häufiger mal verschenkt. Und wenn man die richtigen Leute am Tisch hat, ist es einfach nur gut. Ich könnte bei keiner Partie sagen, wer gewonnen hat. Es ist einfach nur pures Chaos und lustig. Für die Leute, die es nicht kennen, Man hat einfach einen Kartenstapel und auf den Karten sind Tacos, Katzen, Ziegen, Käse und Pizza. Und natürlich sind die Illustrationen so gewählt, dass vielleicht der Käse auch Ähnlichkeit hat mit der Pizza oder die Katze mit der Ziege. Also es ist auch von den Farben her unwahrscheinlich schwer auf den ersten Blick zu erkennen, was es ist. Aber man muss immer, wer dran ist, deckt eine Karte auf und man hat immer so diesen Singsang, dass man diese Worte wiederholt. Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza. Und man muss in der Reihenfolge immer, okay, ich decke jetzt auf, sag Katze. Und wenn wirklich eine Katze drunter ist, müssen alle ganz schnell mit der Hand auf diesen Stapel, auf diese Karte hauen. Und wer zum Schluss da ist, der muss die ganzen Karten, die bis jetzt da lagen, die halt keine Übereinstimmung hatten, auf die Hand nehmen. Und wer die meisten Karten am Ende hat, hat verloren. Aber wie gesagt, das ist völlig unwichtig. Es ist also ein schnelles Reaktionsspiel. Dann gibt es noch so ein paar Special-Karten. Es gibt irgendwie den Gorilla. Wenn der kommt, dann muss man, genau, dann muss man sich so auf die Brust hauen und dann erst auf den Kartenstapel. Es gibt, glaube ich, noch den Narwal. Da muss man so ein Horn irgendwie formen. Und es gab noch eine Karte mehr. Das Murmeltier. Das Murmeltier. Da muss man vorher auf den Tisch hauen und dann auf die Karte. Und es ist einfach nur lustig. Es hat so ein bisschen Halligalli-Vibes. Halligalli habe ich mich früher ganz doll mal wehgetan. An der Glocke, genau. Deswegen mochte ich jetzt das vorgestellte Spiel auch nicht. Aber es macht einfach immer Spaß. Das ist so dieses, wo ich mich immer erwische. Jemand fragt mich, willst du das spielen? Und dann sage ich, oh nee. Und dann bist du aber dabei und dann denkst du, oh, es war so todeslustig. Und wie du schon sagst, wie so eine Therapie, weil man einfach im wahren Leben jetzt böse sagt, selten so Situationen hat, wo man so herzlich lacht und einfach so völlig raus ist. Wir haben es vor einer Zeit mal in einer Freundesgruppe gespielt. Da haben wir deswegen, passte das Bloody nämlich gerade am Anfang ziemlich gut. Da haben wir tatsächlich ein Pflaster geholt, weil der Fingernagel einer Freundin hat sich in die Hand eines Freundes gebohrt. Wer seine Hände nicht mehr braucht, dem kann ich dieses Spiel nur empfehlen, weil es einfach super witzig ist. Es gibt auch eine Junior-Variante. Ich glaube, da gibt es ein paar weniger Kategorien, also weniger Kartenarten. Funktioniert auch sehr gut.
Ja, du hast ja gerade gesagt, das ist ein Spiel, bei dem man am Schluss die meisten Karten hat und dann verliert. Ist allerdings vollkommen egal, denn es ist wie ein Selbstreinigungsprozess, wenn, also zumindest mal ich verstehe, dass ich gar nicht in der Lage bin, mir sowohl die Reihenfolge dieser 5 Begriffe zu merken, auf die zu achten, dann noch gleichzeitig schlagen muss oder halt noch ein Dreieck über dem Kopf zu formen. Und ich fühle mich vollkommen kaputt, wenn dieses Spiel vorbei ist. Also körperlich erschöpft, eben allerdings auch vom Lachen, aber auch von dieser Konzentrationsaufgabe. Ich behaupte, Taco, Ziege, Kaktus, Käse, Schmelz, Pavian ist ein Spiel, das du vor allen Dingen dann spielen kannst, wenn du noch jung bist. Aber ab einem gewissen Alter, es ist der pure Horror, aber es ist ein lustiger Horror. Ich drücke mich allerdings tatsächlich drum.
Aber danach kann man gut schlafen, weil man ist vom Kopf ausgelaugt, man ist vom Körper ausgelaugt, man hat gelacht. Also es ist super.
Ich habe wieder was viel, viel ruhigeres. Es ist ein Spiel, das ich auf verschiedene Arten und Weisen schätzen gelernt habe. Unter anderem auch, um Menschen den Zugang zueinander zu geben. Und Debbie, bevor ich verrate, welches das Spiel ist, frage ich dich, wie sehr hast du Angst vor der Dunkelheit auf einer Skala von 1 bis 100? 1 ist der geringste Wert und 100 ist der höchste Wert.
65.
65. Und jetzt frage ich dich noch im Anschluss, glaubst du, dass du mehr Angst vor der Dunkelheit hast als ich oder eben weniger?
Mehr?
Absolut richtig. Hätten wir beide jetzt zusammen eine Runde Fun Facts gespielt, dann wäre das eben genau deine Aufgabe gewesen. Man bekommt immer einen Impuls. Diesen Impuls sollst du in der Regel mit einer Zahl zwischen 1 und 100 benennen und diesen dann in einen Zahlenstrahl aller mitspielenden Personen einordnen. Bei mir ist Angst vor der Dunkelheit, naja, ich würde mal sagen, das ist so eine 20. Ich fühle mich in Dunkelheit ganz wohl. Und das Spiel ist viel weniger dieses Halligalli-Drecksau-Party-Gefühl, als eben dieses Gefühl, oh wow, jetzt fühle ich mich dir nah, denn ich konnte dich in dieser Situation richtig einschätzen. Und ich würde dich ganz gerne fragen, wie sehr liegt dir Gartenarbeit auf einer Skala von 1 bis 100?
Oh Gott, du kannst zum Glück unseren Garten gerade nicht sehen. Also momentan muss ich das mit einer, also 100 wäre, dass ich einen super Vorzeigegarten habe. Ne?
Ja.
Ja, dann sind wir mal so bei einer 15.
Okay, und tatsächlich wäre ich da mit meiner 30 drüber. Ich mag Gartenarbeit, aber ich bin tatsächlich schlecht drin. Und ich mag allerdings diesen Moment, mich von der Gartenarbeit loszulösen, an den Grill zu gehen, Bier zu trinken, noch viel, viel mehr. Genau, das ist das Prinzip von Fun Facts, eben diese Selbsteinschätzung und dann in dem Vergleich zu dieser Gruppe, mit der ich spiele. Ja, ich benutze das für Teamtrainings von neuen Schulteams. An meiner Schule haben wir die Eigenheit, dass wir als Jahrgangsteam Schüler in der 5. Klasse übernehmen und dann bis zur 10. Klasse führen. Und oftmals ist es so, dass eben Kolleginnen und Kollegen zusammenkommen, die sich noch gar nicht kennen, neue Kolleginnen und Kollegen an die Schule kommen. Und das ist dann immer der Anlass, dass wir diesem Team sozusagen einen Teamtag spendieren. An diesem Teamtag soll es darum gehen, sich kennenzulernen. Da haben wir viel, verschiedene erlebnispädagogische Aspekte drin. Und ein Aspekt ist eben halt auch, dass ich dann ganz gern die neuen Leute im Team Fun Facts spielen lasse. Und das Spiel hatte ich auch längere Zeit in der Schule und ich habe ein sehr spielaffines Team. Das sind Menschen, die ich sehr mag. Und wenn wir dann ab und zu in unserem Teamraum gesessen haben, haben das gespielt und Leute haben durchs Fenster gesehen, dass wir das gespielt haben, sind sie schon dazugekommen, haben sich dazugesetzt, haben gefragt, ob sie mitspielen können. Und das ist auch richtig gut, denn das Spiel lädt ein, mit bis 8 Personen zu spielen. 4 Personen solltet ihr mindestens sein. Und du kannst es im Prinzip auch erweitern. Es können auch mehrere Personen zusammenspielen. Also da sind eben die Vorzüge eines Partyspiels, dass es nicht alles sklavisch nach Regeln gespielt werden muss, sehr einfach. Du hast sehr hübsche, naja, hübsch, darüber lässt sich streiten, sehr bunte Kunststoffformen drin, auf die du deine Antworten schreibst, wischst das aus. Und Fun Facts von Kasper Lapp war auch nominiert zum Spiel des Jahres 2023 und meiner Meinung nach eben halt auch ein Tipp für Leute, die solche Spiele mögen, die so ein bisschen losgelöst sind vom Gewinnen oder vom Verlieren und bei denen es eben darum geht, dass ich eben etwas über die anderen erfahren kann.
Ja, das ist so dieses Spiel verbindet, was ja eigentlich so über allem steht. Das passt da dann sehr gut so, ne?
Ja, ist ein Spiel, du hast auch vorhin schon gesagt, so Clever ist ein Spiel, das du gerne magst, das ist eben auch schon erwähnt. Ich finde Spiele mit Sprachanteil sowieso immer wahnsinnig gut. Und bei dem Spiel Fun Facts ist es halt eben andersrum. Der Impuls ist sprachlich und ich setze das in der Zahl um und habe da aber wirklich ganz viele Freude. So, aber du hast noch was Halbes, Kleines oder Schmales, habe ich in Erinnerung.
Ja, was ich eben einfach nur empfehlen kann, kauft euch für 20 € ein Bingo-Set. Weil es gibt kein Spiel, was so viele Menschen zusammenbringt wie Bingo. Wir haben tatsächlich kurz vor Weihnachten letztes Jahr haben wir unsere beiden Klicken und Freunde und alle, die man so hat, zum Glühwein trinken eingeladen und haben Bingo gespielt mit so kleinen Gewinnen. Und wir hatten das Haus voll und alle haben sich gefreut. Und es ist super einfach. Das kann man kleine Kinder, sobald die irgendwie Zahlen verstehen, können sie es schon machen oder mit Hilfe der Eltern. Das ist super schnell. Das kannst du bis ins hohe Alter spielen. Und wir hatten es mit auf dem Festival und wir haben Bier-Bingo gespielt. Und wir hatten unser Camp immer voll, wenn wir hatten extra so eine kleine Tafel, wo wir gesagt haben, so jetzt um 1 Uhr gibt es wieder Bier-Bingo. Und man musste eine Dose Bier war ein Satz. Und wer dann das erste Doppel-Bingo hatte, hat den ganzen Pott Bier dann gewonnen. Also ich glaube, das meiste waren, glaube ich, 35 oder so. Und es war einfach pur lustig. Und diese Bingo-Lose, die kann man günstig im Internet kaufen. Ein paar Stifte dabei. Also das bringt wirklich alle zusammen. Da ist überhaupt gar keine Hürde. Da muss man sich gar nicht zum Affen machen. Man braucht nur jemanden, der es charmant moderiert und schon geht's los.
Ist klasse, dass du es nochmal erwähnt hast. Es ist eine von meinen großen Leidenschaften, wenn ich in Großbritannien bin, immer in diese Bingo-Hallen an einem Pier zu gehen oder in so ein Social Community Center, wo eben an einem Freitagabend Bingo gespielt wird, der ganze Ort zusammenkommt und dann eben diese Bingo-Tafeln gekauft werden über den Einsatz. Und da geht es dann halt auch um Geldpreise. Also da geht es nicht nur um die Laune. Da werden britische Rentnerinnen und Rentner wirklich zu Hardcore-Gamern. Ja, Bingo ist total klasse. Und übrigens, Fremdsprachen in der Schule können hervorragend bei der Einführung von Zahlen Bingo ja auch in der Schule spielen. Ganz, ganz großer Gewinn. Ja, stimmt. Freut mich das. Und in der Schule mal das mit Bier zu probieren, das ist jetzt auch eine Herausforderung für mich. Probiere ich dann mal aus.
Ich glaube, da kommst du richtig gut an bei deinen Schülern.
Wahrscheinlich schon. Da wollen auch nochmal die 10., 11., 12., 13. Klasse hier eine Runde Bingo spielen.
Ich glaube, da wollen die Eltern auch nochmal ein bisschen mitreden. Oder mitspielen, man weiß es nicht.
Genau. Das waren unsere Vorschläge für Partyspiele auf der Grundlage des unglaublich wertvollen Brettspiel-Erklärtagebuchs, das ihr auf Instagram bei MeeplePeopleWOL findet. Und WOL steht für Westoverledigen und nicht für Mordor Südeinbahnstraße oder irgendetwas anderes. Sarah, es war mir wieder eine ganz, ganz, ganz große Freude, mich mit dir über Spiele zu unterhalten, sowieso. Du bist ja seit einem Jahr ein fester Teil unserer Brettspiel-Podcast-Familie hier bei Alles außer Toplisten. Und es ist immer wieder schön, Zeit mit dir zu haben.
Ja, das kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich immer über Einladungen oder sonstige Gelegenheiten, hier dabei zu sein. Macht immer sehr viel Spaß.
Ja, wenn euch das gefallen hat, dann können wir natürlich auch hier einen festen Termin draus machen. Jedes Mal, wenn es bei euch einen neuen Eintrag im Brettspiellexikon gibt, dann können wir dann eben darüber sprechen. Und ich frage jetzt mal ganz neugierig, haben Debbie und du euch schon Gedanken gemacht, was der nächste Eintrag sein sollte?
Ich habe hier Rennspiele stehen. Da wollte ich, glaube ich, sowas machen wie hier Heat, aber auch Eldorado. Pitch Car, irgendwie so in diese Richtung.
Also eben Spiele, bei denen es darum geht, als erstes ein Ziel zu erreichen vor den anderen und dann die Nase vorne zu haben.
Genau.
Ja, dann freut euch da mal drauf auf die Rennspiele. Da gibt es gar keinen englischen Ausdruck dafür, der mir sofort in den Kopf käme.
Racing Games.
Racing Games, naja. Ja, und da ist ja Heat ein wunderbarer Kandidat, weil es eben beides ist. Sowohl das Car Racing als auch das Racen um die meisten Punkte.
Ja, Heat kann ich tatsächlich auch empfehlen. Haben wir letztens im Spieletreff so als Event gemacht mit 8 Leuten, also mit Vollbesetzung. Super wenig Downtime, um nochmal hier so einen Fachbegriff rauszuhauen. Also wenig Wartezeit, beziehungsweise super spannende Wartezeit. Da waren alle 8 Leute super positiv überrascht. Das hatte keiner gedacht, dass das mit so vielen Leuten so gut funktioniert.
Und hier möchte ich dann auch nochmal ganz liebe Grüße an Akif raushauen. Der trifft sich nämlich auch mit seiner Heat-Renngruppe im Brett und Bohne in Homburg. Und dann setzen sie sich den ganzen Tag, wirklich, ich schwöre, den ganzen Tag hin und spielen Heat und machen so eine ganze Weltmeisterschaft mit den verschiedenen Parcours nacheinander. Viele von ihnen sind verkleidet mit Rennanzügen. Total crazy, sie haben einen Pokal dabei. Das ist eine Dimension des Spiels, die ich nicht nachvollziehen kann, denn ich kann es an dieser Stelle sagen, Heat finde ich dann doch relativ langweilig. Aber so unterschiedlich sind Geschmäcker.
Trotzdem Respekt an die Leute, die das da den ganzen Tag spielen.
Ja, dann Sarah, kriegen wir noch einen Wumms zusammen hin?
Bestimmt.
3, 2, 1,
Wumms.